Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Moin moin, herzlich willkommen zur mittlerweile 9. und damit vorletzten Ausgabe von Lokalhelden MV, dem Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, die vorletzte Folge in diesem Jahr, in dieser Staffel, und ich freue mich, wieder mal jemanden zumindest originär aus dem Hause Basislager Rostock virtuell mir gegenüber sitzen zu haben, nämlich Marc von P-Extra. Dazu aber gleich mehr, und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Mitarbeiter, Benefits und Co. generell, was braucht so die moderne Arbeitswelt, wo müssen sich Unternehmen auch hinorientieren, damit sie Talente gewinnen können und auch halten können, vor allem die ganz wichtige Frage, was sicherlich auch für MV sehr wertvoll ist, weil auch hier geht es im Land natürlich darum, Fachkräfte möglichst ja im Land auch halten zu können, damit nicht jeder in Anführungszeichen auswandern. Deswegen, Marc, sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig.
So, jetzt warst du kurz weg. Ja, moin, Max. Eine Ehre, im Lokalhelden MV-Podcast sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Magst du uns kurz zu dir als Person so eine kleine Intro geben, damit wir alle wissen, wer du bist, was du vielleicht bisher gemacht hast, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist?
Genau. Ja, auswandern war da vielleicht schon ein ganz gutes Stichwort. Also, ich bin Marc, Gründer und Geschäftsführer von Pextra. Gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg, um genauer zu sein, also kein gebürtiger Rostocker. Ich habe so einen kleinen Schlenkerle von 10 Jahren nach Berlin gemacht, also fürs Studium damals hingezogen, dann komplett in die Startup-Szene gerutscht, so als Data BI-Nerd, ganz, ganz lange unterwegs gewesen. Und irgendwann Schnauze voll gehabt von Berlin. 2018, 2019 bin ich dann mit meiner Frau, 2 Kids haben wir auch schon, 9 Monate nach Asien und Neuseeland. So ein bisschen Work and Travel, wenn man so möchte. Also habe als Freelancer remote gearbeitet, halt in diesem Datenbereich, und haben trotzdem eine schöne Zeit natürlich auch gehabt in den verschiedenen Regionen. Und ja, jetzt seit knapp 4 Jahren in der wunderschönen Hansestadt Rostock gelandet. Ja, und dieses Jahr Pextra gegründet.
Das finde ich ja voll spannend. Also ich habe ja nach dem Abi auch eine Zeit im Ausland verbringen können oder hier und da, sowohl in Asien als auch auf der westlichen Seite der Erde unterwegs gewesen. Und ich finde das irgendwie immer spannend, wenn man doch so Leute, die man jetzt, also jetzt im Nachgang, so in seinem Umfeld hat und denkt, du warst auch unterwegs, voll witzig. Wie man doch auch Rostock, man möchte ja meinen, wer erstmal draußen in der Welt war, ist dann nur noch in Berlin, Hamburg, München, New York, keine Ahnung, wo sesshaft geworden. Aber wie cool, dass man dann doch auch solche, sag ich mal, Gleichgesinnten in Rostock wiederfinden kann.
Voll. Aber spricht das nicht auch für Rostock? Es gibt ja auch so die Instagrammer, ne? Ganz egal wo, die beiden, ne? Die auch irgendwie schon seit Monaten und Jahren irgendwie die Welt bereisen. Und irgendwie kommt dann trotzdem jeder immer in Rostock nach Hause. Und das spricht eigentlich, glaube ich, für die Stadt.
Ja. Absolut, absolut. Du hast es gerade gesagt, du bist Founder von Pextra, einer, wie ich gelesen habe, innovativen All-in-One-Plattform für Mitarbeiter-Benefits. Magst du uns mal kurz ein bisschen so ein Background geben, was dahinter steckt? Für wen ist das gedacht? Wie funktioniert das? Was soll das eigentlich?
Ja, ich versuche es mal so kurz wie möglich. Also wir sind ein HR-Tech-Startup aus Rostock. Bedeutet, du hast schon gesagt, das Thema ist Mitarbeiter-Benefits, gehört ja in die HR-Welt, in die Personalwelt. Und ja, natürlich hat das keinen Selbstzweck. Man macht das ja in der Regel, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Das heißt, gute Mitarbeiterinnen zu finden und an das Unternehmen zu binden. Und ja, früher war es vielleicht noch so ein Unterscheidungsmerkmal. Heute ist es halt so zum Must-Have geworden. Also zum Hygienefaktor im Recruiting, in der Mitarbeiterbindung. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, gemäß Einkommensteuergesetz halt zusätzlich zum Gehalt Lohnextras zu zahlen. Und die sind in der Regel steuerfrei oder steuerbegünstigt und SV-frei. Und ja, das sind so Beispiele, vielleicht kennst du Jobbike oder Essenzuschuss, betriebliche Altersvorsorge, all diese Themen, die der Gesetzgeber eigentlich zur Stärkung auch der Gesundheit, der Vorsorge für die Mitarbeiter dann auch erschaffen hat. Ja, und wir gucken uns die Prozesse an, rund um das Thema Benefits, und haben eine Plattform und eine Mitarbeiter-App, die die Prozesse digitalisiert, von was will ich eigentlich haben, was möchte ich eigentlich anbieten, bis hin nachher zur Ausführung Integration auf der Lohnabrechnung. Und ja, das ist jetzt vielleicht kein neues Thema, aber wir haben uns halt auch gefragt, was läuft eigentlich vielleicht schief gerade aktuell bei den Unternehmen? Also warum wird es noch so wenig genutzt? Es gibt ja digitale Prozesse auch dafür teilweise. Und die meisten Unternehmen führen dann so 1-2 Mitarbeiter-Benefits ein, so mit so einem Bauchgefühl, und kippen das so gießkannenmäßig so über alle Mitarbeiter rüber. Und wir gehen da nochmal so in eine ganz andere Kerbe rein und sagen, wir glauben an die Studien, die zeigen, dass halt der positive Effekt der Mitarbeiterbindung halt dann besonders gut ist, wenn die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters oder der einzelnen Mitarbeiterin berücksichtigt werden. Ne? Und vielleicht so als Abschluss, also wir vergleichen das immer so ein bisschen mit Weihnachten. Vielleicht kennt man das so, man hat so einen ganz speziellen Wunsch, so ein besonderes Spielzeug oder irgendwie ein Buch oder sowas, ne? Und die Eltern voller Stolz, das niegelnagelneue Fahrrad im Keller. Und das war echt teuer, ist jetzt kein irgendwie so 20-Euro-Ding, ne? Teures Fahrrad, sind voller Stolz, präsentieren das und blicken trotzdem irgendwie so in so ein enttäuschtes Kindergesicht. Und diesen Vergleich, das hat man so aktuell in Unternehmen, ne? Die Unternehmen denken sich, wir machen noch voll viel und wir versuchen 1, 2, 3 Benefits noch zu ermöglichen, zusätzlich zum Gehalt, aber so richtig happy sind die Leute nicht. Und da fragen wir uns halt, okay, warum ist das so? Weil wir die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter mehr berücksichtigen wollen. Ja. Und es ist natürlich einfach aufwendig für Firmen, gerade die jetzt keine große Personalabteilung haben, jetzt mal einfach so einen Blumenstrauß aus 10, 20 Benefits bereitzustellen. Genau, da greifen wir an und möchten eigentlich so mit unserer Lösung die Situation ändern aktuell.
Sehr cool. Das heißt, ihr seid wie so eine Art, kann man das Marketplace nennen? Also dass sich Firmen oder Personalabteilungen irgendwie bei euch informieren, oder macht ihr das als Dienstleistung für die? Wie genau, wenn ich jetzt euer Kunde wäre, wie funktioniert denn das so ganz gut?
Also wir sind schon die All-in-One-Plattform dann, auch für dich als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Die Sache ist, man kann natürlich nicht alles selber machen. Also wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie unser eigenes Akzeptanznetzwerk für irgendwelche Sachbezugkarten und Restaurantgutscheine und so weiter anzubinden. Aber wir wollen halt die Schnittstelle zum Mitarbeiter und zur Mitarbeiterin sein, wenn es darum geht, was gibt es, welche Informationen benötigt das Team, wie finde ich die Entscheidung und wie wird es ausgeführt. Dass dann nachher vielleicht unter der Haube auch Partner angebunden sind, ist klar. Ne? Wir können nicht auch betriebliche Altersvorsorge, da gibt es einfach so viele Experten und Berater in dem Bereich und das ist auch ein sehr komplexes Thema für sich. Das wollen wir gar nicht ersetzen, sondern wir wollen eigentlich alles zusammenbringen, Benefit Hub sein, aber natürlich nicht nur informieren, sondern auch die Prozesse digitalisieren, aber mit Partnern und integriert. Ja.
Ist das was, also hast du das bei deinen Reisen vielleicht verstärkt festgestellt, oder gab es so Beispiele aus deiner, sag ich mal, bisherigen Zeit, dass, also meistens gründet man ja was, weil man es selber irgendwo auch vermisst. Also kannst du uns dann einbegehen, ist das zum Beispiel in Asien oder wo auch immer, hast du festgestellt, das ist schon viel präsenter und hier fehlt es noch, deswegen so ein bisschen der Case oder die Chance jetzt zu sehen, hey, da können wir was machen, das können wir, oder du in dem Fall, mitbringen, oder wo kam das her?
Aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive war, also ich habe in Asien natürlich nicht für asiatische Firmen gearbeitet, sondern für deutsche Firmen. Mit der Zeitverschiebung hat es dann doch immer ganz gut geklappt, weil ich halt abends losgelegt habe, bis in die Nacht rein. Ich habe teilweise im Software-as-a-Service-Bereich in Deutschland auch im Payroll-HR-Bereich gearbeitet. Das heißt, es kommt so ein bisschen aus der Lohnabrechnung. Ich habe mich immer gefragt, ob so dieser zentrale Ansatz so wirklich hinhaut, nur weil es halt sehr nah an der Lohnabrechnung hängt und auch integriert werden muss, dass das Thema da vielleicht gar nicht so richtig aufgehangen ist. Ne? Dann wird sozusagen geguckt, okay, das können wir ja machen, 2, 3 Sachen, und das wird so rübergekippt. Und als ich für diese Firmen gearbeitet habe und in dem Bereich sozusagen auch unterwegs war als Freelancer, habe ich gemerkt, so richtig ist das noch nicht, glaube ich, das, was jetzt den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin happy macht. Und da Kundenfeedback sozusagen einzusammeln. Und natürlich auch selber, wenn man eine eigene Firma aufbaut, stellt man sich ja auch die Frage, was ist es denn, was jetzt die Leute motiviert, bei mir anzufangen? Und ich fand immer, die Betrachtung war sehr einseitig. Das war immer, du musst Benefit XYZ machen, du musst Remote Work anbieten, du musst jetzt auf 30-Stunden-Woche gehen oder 4-Tage-Woche. Und das waren immer so Säue, die durchs Dorf gejagt wurden.
Du reißt das immer so ein bisschen oder hast es mit angerissen schon, also dass das, es ist generell, wie man immer so sagt, Mitarbeiter-Benefits ist ein Thema. So, jetzt kann man das ja so ein bisschen sehen, dass man sagt, ja, okay, man auch auf LinkedIn und Co., man liest viel darüber, man sieht viel, man diskutiert auch drüber. Und ich finde es immer ein bisschen schwer zu verorten. Also, es ging jetzt vielleicht hart, aber man kann keine Seite, finde ich, so richtig die Schuld dafür geben, dass es nicht klappt. Also man kann jetzt natürlich sagen, ja, einerseits, lieber Arbeitgeber, ist ja auch schwer in diesem Dschungel an Möglichkeiten jetzt das Richtige zu finden. Jetzt könnte man sagen, ach, da gibt es immer ein Kommunikationsdefizit, frag doch einfach deine Leute, was die wollen. Ja, sicher, bloß das Problem ist natürlich auch, oder sag ich mal so andersrum, dem gegenüber steht natürlich auch ein gewisser Anspruch von Arbeitnehmern natürlich irgendwie zu sagen, also du hast es vorhin auch schon ja gesagt, ne? Es ist also ein Hygiene-Faktor geworden. Wir erwarten irgendwo, dass wir so, nicht nur so ein Obstkorb und die Kaffeemaschine kostet nichts, ja wow, das sind mittlerweile in Büroarbeiten, muss man jetzt natürlich auch nochmal dazu sagen, so gewisse Standards, sage ich mal so. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, man kann nicht jeden Wunsch erfüllen, gleichzeitig schießen viele Unternehmen oder Organisationen auch so ein bisschen am Ziel vorbei. Gibt es irgendwie was, wo du sagst, deswegen ist das noch so schwierig? Gibt es da so einen besonderen Knackpunkt, wo du mal sagst, ja, irgendwie gefühlt läuft es immer darauf hinaus, warum es noch nicht richtig funktioniert?
Also vielleicht kommen wir drauf, wenn wir so einen kleinen Bogen schlagen. Im Endeffekt, warum ist das eigentlich gerade so ein Thema? Also warum wird das so viel diskutiert? Es liegt natürlich daran, dass wir nicht einen Fachkräftemangel in Deutschland haben, sondern einen Arbeitskraftmangel mittlerweile. Und natürlich sehr, sehr viele offene Stellen, 1,4 Millionen jetzt aktuell. Es werden halt durch den demografischen Wandel immer weniger Erwerbstätige, viele gehen in Rente in den nächsten Jahren. Und wir spüren schon jetzt, krass, man kommt irgendwie gar nicht mehr an Handwerksfirmen irgendwie ran, die Aufträge macht. Das heißt, die Aufträge können nicht abgehandelt werden. Die Qualität geht runter, weil die Leute nicht da sind. Die Leute werden immer überlasteter, weil die Leute, die Mitarbeiter fehlen, die Kollegen. Und ich glaube, warum Firmen sich alles tun wollen, um das Thema Mitarbeiterbindung und neue Leute zu finden, ist auch klar. Ne? Jetzt kommt noch dazu, jetzt im IT-Bereich. Der Euro ist super schwach gegenüber den US-Dollar und jetzt konkurriert man durch die Remote-Arbeit nicht nur mehr in Deutschland mit deutschen Firmen, sondern jetzt kommen die US-Konzerne und holen sich auch noch die IT-Kräfte, die übrig geblieben sind, die wir hier haben. Ja, also es entsteht ein enormer Druck so und der Arbeitnehmermarkt ist halt einfach da und ich glaube, der erste Schritt ist, das zu erkennen und sozusagen von dem hohen Ross des Arbeitgebermarktes, Arbeitsmarktes runterzukommen und sich wirklich die Frage zu stellen, wie können wir als Firma mitarbeiterzentrierter werden? Wie können wir auch eine Kultur ermöglichen, die Leute, die wertschätzend ist, jetzt auch unabhängig von den Benefits? Also ist ja auch natürlich ein kulturelles Thema. Wie können wir uns öffnen für neue Arbeitszeitmodelle? Wie können wir die Kommunikation verbessern im Unternehmen? Wie können wir nicht nur Feedback von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben geben? Also all das sind ja Themen, die jetzt fernab auch von Mitarbeiter-Benefits sind, aber die holistisch betrachtet werden müssen. Das bedeutet, wenn ich Mitarbeiter binden will und Mitarbeiterinnen bekommen möchte, dann darf ich das nicht außen vor lassen. Also dann wird auch ein 50-Euro-Sachbezug nicht das Problem lösen, wenn wir nicht über Kultur sprechen, über Kommunikation, wie gehen wir mit den Menschen um, wie finden wir halt in der neuen Zeit des Arbeitnehmermarktes einen besseren Weg zusammenzuarbeiten. Und ich habe Gespräche jetzt gehabt, auch im Rahmen der Wirtschaftsjunioren zum Beispiel, mit dem Besitzer von Cut and Chill, hat auch 60 bis 100 Mitarbeiter. Und auch die Gastrobranche zum Beispiel muss ich halt auch mal fragen, was können wir besser machen? Wie können wir die New Work-Ansätze? Natürlich kann ich nicht remote arbeiten, wenn ich in der Gastro bin. Den Kunden muss ich irgendwie vor Ort bedienen. Und vielleicht kann ich auch im Restaurant keinen Office-Dog rumrennen lassen. Aber es gibt Ansätze, die sich übertragen lassen. Und ich finde super, dass auch da Leute so pioniermäßig vorpreschen und zeigen, dass es auch anders geht und auch, dass diese Branche auch noch für junge Menschen attraktiv sein kann in Zukunft.
Ja. Was sagst du dann diesen Leuten, also ich bin jetzt mal bewusst ein Spielverderber, wenn man denn liest, dass ja das Problem, du hast es gerade nochmal gesagt, ne, Aufträge können einfach wegen fehlender Ressourcen nicht bedient werden oder zu Ende gebracht werden, die Qualität sinkt etc. Das heißt, es ist ja, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber an diesem Begriff Human Resource, also rein der Kapazität, der produktiven Kapazität Mensch, besteht gerade eine immense Nachfrage. Und dann gibt es natürlich gewisse Leute, Führungskräfte, wie auch immer, die natürlich dann sagen, ja, jetzt bin ich ja noch richtig bescheuert, wenn ich dem jetzt noch vier Tage Woche und mit solchen Specials und hey, take your time und lalala komme, dann werde ich ja noch, also dann habe ich ja noch weniger Ressource effektiv auf dieser Kapazität Mensch. Das heißt, 5-Tage-Wochen, was waren das, 50-Stunden-Wochen etc. Also all so eine Sachen kochen dem gegenüber, so das andere gegen extrem wieder hoch, was wiederum diese Diskussion ja sehr anfacht.
Ja.
Wenn du sowas hörst und siehst, was denkst du dann?
Ja, also ich finde, es gibt immer mehrere Perspektiven und das ist halt eine sehr kurzfristige operative Perspektive. Ne? Also zu sagen, hey, wenn ich jetzt 30 Stunden ermögliche oder 4-Tage-Woche, dann habe ich ja effektiv weniger Arbeitskräfte. Ja, das auf operativer, kurzfristiger Ebene stimmt das so. Aber man muss sich ja auch man muss sich überlegen, wo kommen denn die zusätzlichen Arbeitskräfte her, die wir brauchen? Ne, und das ist natürlich neben, wir holen Leute auch, sag ich mal, ins Land, ne, Ausbildung, also die Ausbildung von jungen Leuten und halt vielleicht auch Quereinsteiger. Und wenn die alleine wegen dem Arbeitszeitmodell schon da Blockaden im Kopf haben und sagen, also ich mache keine Gastro, weil dieses Schichtsystem, das macht mich fertig auf Dauer. Dauernd meinen Tag, Schlafrhythmus umzustellen oder nicht selber auch mitbestimmen zu können, wie arbeite ich eigentlich und wann arbeite ich, wie viel arbeite ich, dann wird man halt auch keine jungen Menschen oder Quereinsteiger dazu motivieren können, das zu tun. Ne? Es sei denn, man zahlt halt nochmal extrem hohes Schmerzensgeld und verdoppelt irgendwie die Gehälter. Und ich glaube, wir müssen halt anfangen, mittelfristig und längerfristig nachhaltig zu denken. Was können wir denn tun, um bestimmte Berufsfelder attraktiv zu machen? Ja, gerade auch im Bereich Pflege, Gastro und natürlich IT. Ja, da geht es eher darum, wie können wir auch gegen US-Konzerne und dem weltweiten Remote-Wettbewerb ein attraktiver Arbeitgeber sein.
Du hast gerade das Stichwort junge Menschen gebracht, gerade im Kontext Ausbildung etc. Ich habe irgendwas, ich glaube vor einem Monat ungefähr gab es bei der Wirtschaftswoche auch einen sehr umfangreichen Artikel, Gen Z, das Titelbild, junge Menschen auf dem Thron, völlig gelangweilt, alles boah, sehr überspitzt. Man sagt schnell auch bei Gen Z, die Verwöhnten ist oftmals die Rede davon. Der Artikel übrigens sehr cool und auch sehr zweiseitig bedacht oder geschrieben, fand ich sehr cool, lohnt sich also mal zu lesen, das nur am Rande. Trotzdem, wie gesagt, auch Gen Z, wieder so ein Thema, vielleicht sogar die Generation, die ja am ehesten fordert und davon ausgeht, weil sie natürlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, es gibt diesen Markt der Arbeitnehmer, sie können sich halt die Cherries rauspicken, aber also wie stehst du zu dieser, sag ich mal, künftigen Workforce, ist es berechtigt, gibt es da auch Grenzen, wo man auch mal diese jungen Leute ein bisschen bremsen muss und sagen, ja, Moment mal, also ist alles cool und das spielt eine Rolle, klar, sonst würdet ihr das ja auch nicht machen, was ihr macht, aber wo sagst du, gibt es vielleicht auch mal so ein Limit?
Ja, also man liest ja auch oft so Low-Performer, nicht belastbar, mit denen gewinnst du keinen Krieg und so weiter. Ne? Also das sind ja, gerade das Thema Gen Z ist gerade, auch wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, extrem im Fokus. Es entscheiden Bücher, die geschrieben werden. Und ich habe das Glück, in meinem Team selber auch Mitarbeiter zu haben, die Gen Z sind. Und ich finde, ähnlich wie unser Benefit-Ansatz gilt auch hier. Also irgendwo ist trotzdem jeder Mensch individuell. Und diese Stigmatisierung und Typisierung von Gen Z ist halt sehr reißerisch. Ist ja genauso, als wenn man sagen würde, ich bin jetzt 35, unsere Generation sind alles nur High-Performer, die bis zum Burnout 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeiten, stimmt ja auch nicht. Jeder Mensch ist unterschiedlich und ich glaube trotzdem lassen sich gewisse Änderungen oder Merkmale von der Gen Z feststellen, also was mir so auffällt, ne? Und das ist aber gar nicht die negative irgendwie Natur, sondern ich finde, diese Generation hat sich getraut, zum ersten Mal, sag ich mal, dazu zu stehen und nicht mehr bereit zu sein, sich für den Job so zu opfern, also ihr Leben, ihr kompletten Lebensinhalt für den Job zu opfern und hatten quasi die Cojones, wenn man so möchte, dafür gerade zu stehen. Ne? Und das wird natürlich dann wieder jetzt als negativ bewertet, aber aus Lebensmodellsicht finde ich das extrem gut, work smart, not hard. Ne? Also finde sozusagen digitale Prozesse, die das alles smooth machen, anstatt einfach mit Manpower und Überstunden die Arbeit abzuwerkeln. Und was mir natürlich total wichtig ist, also was für eine Art von Unternehmen gründe ich? Sind wir nachhaltig? Was ist eigentlich unser Purpose? Also wir wollen ja den Unternehmen und den Arbeitgebern helfen, besser zu werden und mitarbeiterzentrierter zu werden und auch diese New Work-Themen einzubringen in die Firma. Und ich finde, das ist halt ein schöner Zweck für ein Unternehmen, wo Menschen hinterstehen können. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, der 10. Online-Shop für irgendwelche Proteinriegel bin, ne, frage ich mich halt, okay, macht das die Welt jetzt besser? Ne? Was verbessere ich? Oder wenn also was ist der Purpose? Und ich denke, hier zählen endlich mal die menschlichen Bedürfnisse und ich sehe das als extreme Chance, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Also ich schätze die Kollegen sehr, so wie ich aber auch andere Generationen schätze und auch die Erfahrungen, sage ich mal, der älteren Generation sehr zu schätzen weiß.
Ich glaube auch, das ist so die Chance eigentlich, die man eher, also wo man jetzt sagt, wir sind an einer einfach genialen Schwelle, dass die Tradition, Erfahrung, das Herausgewachsene der eher fortgeschrittenen Generationen, also X bis hin zu Boomern ja nach wie vor noch, die in Unternehmen zu finden sind, treffen. Vielleicht, also das ist ja immer so ein Clash of Clans irgendwo, ne? So die Limits, die zusammenprallen. Aber es kommt neuer, frischer Wind rein, vielleicht auch mal ein bisschen radikaler. Gleichzeitig verändert sich damit die gewachsene Substanz des bisherigen. Aber wenn du selber sagst, ihr habt ja auch quasi mindestens ja zwei verschiedene Generationen bei euch im Team, das klingt für mich so ein bisschen so, wenn ihr genau danach strebt, Benefits und dass es Mitarbeitenden gut geht in Unternehmen, dann könnt ihr doch jetzt mal so schroff gesagt das Schlaraffenland für Talente sein, oder?
Ja, also natürlich wollen wir unsere eigene Plattform und unser eigenes Produkt selber nutzen. Also das steht außer Frage. Wir sind ja auch noch fleißig sozusagen dabei, den ersten MVP an den Start zu bringen, jetzt dieses Jahr. Aber wie ich schon gesagt habe, also es zählt ja nicht nur diese einzelnen Benefits, sondern das Gesamtpaket muss passen. Und man könnte jetzt auch sagen, Marc, du hast ja jetzt 10 Leute in deinem Startup und die sind alle irgendwie am Start, obwohl die App jetzt ja auch noch gar nicht da ist, die ihr benutzt und die Benefits. Ne? Und was sind denn die Punkte, die Leute motivieren, am Start zu sein? Und wie schon gesagt, es ist eine offene und ehrliche Kultur. Es ist Themen wie Vertrauensarbeitszeit. Es ist ein Thema wie eine Kollegin, die Vivi aus dem Marketing-Team, die geht jetzt im Januar nach Portugal einen Monat und macht einen Workation-Monat. Also so eine Angebote natürlich zu leben. Wir haben Office-Yoga-Angebote. Natürlich, wir wollen die volle Palette sozusagen auch selber anbieten und leben, weil sonst ist es halt auch nur Fake nach außen irgendwie. Oder der Koch, der im 5-Sterne-Restaurant arbeitet und sich dann zu Hause einen Döner holt. Ne? Also wir wollen natürlich das, was wir nach außen strahlen und in die Firmen reintragen wollen, auch selber leben. Ja.
Das führt mich so ein bisschen, ich könnte Stunden mit dir quatschen. Auch bei anderen Themen, das ist eins davon, aber auch bei anderen digitalen Sachen und auch Agilität und Co. kommt immer so ein bisschen auch auf. Kein Wunder, ihr seid ja auch ein Startup. Also so ein bisschen so dieses Unternehmensgröße als Constraint, sag ich mal, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Oder beim Thema Verwaltung und Co., also wenn man im öffentlichen Bereich ist, man sagt, ja toll, ist ja alles gut und schön mit ihr, mit eurem New Work und ihr Startups, ihr macht das immer alles, könnt ihr ja auch, weil ihr seid ja nur 5 Leute oder 10, whatever. Aber das ist ja bei uns gar nicht machbar oder sowas. Also das zum einen siehst du auch Unternehmen oder Organisationsgröße allgemeiner gefasst als eine zumindest Herausforderung, wenn es darum geht, neue Arbeitsmodi mal generell unabhängig von konkreten Benefits zu installieren. Und zweite, vielleicht Teilfrage dazu noch, die Verantwortung einfach auch mal einem Team zu überlassen. Also es ist ja generell, ich habe öfter schon mal die Analogie auch gehört und auch nochmal weitergebracht, wenn man Familienfeier an einem Tisch sitzt, ich glaube, wie war das, 10 Leute sitzen da, es sind mindestens 2, wenn nicht sogar 3 verschiedene Gespräche. Es sprechen nie 10 Leute gleichzeitig, die an einem Tisch sitzen oder haben ein Gesprächsthema, sondern es bilden sich immer so kleine 3, 4, 5er Gruppen. Das heißt, und es kommt, glaube ich, irgendwer aus den USA, hat auch mal so, dein Team sollte nicht größer als 7 Leute, oder sofern du sie nicht mit einer Pizza versorgen kannst und so weiter und so fort, ist dein Team zu groß. Also es gibt Analogien, die dafür sprechen, zu sagen, hey, halte Teams klein und überlass sie sich selbst in Anführungszeichen. Wäre das also zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, größere Unternehmen haben mehr oder es ist herausfordernder für die, da ein System zu entwickeln, dann lass doch die Teams sich selbst finden, weil sie für sich 5, 6, 7-Mann-Teams effektiv wieder wie ein kleines Startup, eine kleine Einheit in der Organisation sind?
Also jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was ändert sich eigentlich? Ne? Was ist der Unterschied zwischen als Startup setze ich das um und vielleicht als mittelständisches Unternehmen mit 300, 400 Leuten oder auch als Grow-up, Grown-up, Scale-up, was auch immer. Was ist der Unterschied? Ich glaube, zum einen ist es mehr Angst, also vielleicht das Thema Fehlerkultur. Ne? Was passiert denn, wenn es schief läuft? Also jetzt führe ich was ein. Was ist denn, wenn mir das um die Ohren fliegt? Ne? So, also diese bisschen Save Your Ass-Strategie. Bloß nichts machen, was irgendwie zu krassen Enttäuschungen und Fehlern führt. Dieses vielleicht nicht agile Denken, sondern perfektionistisches Denken. Also nicht lasst uns doch mal starten, vielleicht mit einem kleineren Team und das ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Wobei auch das sehe ich in größeren Unternehmen, dass sie immer experimentierfreudiger werden, auch für zum Beispiel jetzt die Themen Arbeitszeitmodelle, Teamgrößen. Wenn man sich jetzt so diese Innovation Labs anguckt, der großen Konzerne, ne, sowas gibt's. Und das finde ich super. Ne? Einfach experimentieren, loslegen, so ein bisschen diese Vision haben, aber halt mit kleinen Schritten und nicht immer, das muss gleich von vornherein perfekt sein. Und das andere Thema ist, glaube ich, halt auch dann wieder Führungsstil und wie werden Entscheidungen in Unternehmen getroffen, wenn das halt so der Elfenbeinturm ist, wo aus dem Bauch heraus irgendwelche Benefit-Sachen geschossen werden, dann ist vorprogrammiert, dass das auf jeden Fall nicht jeden abholen wird. Ne? Da wird es dann immer Leute geben, die halt andere Meinungen haben und ich glaube, auch das ist vielleicht bei kleineren Firmen dann nochmal ein Unterschied, dass diese Kommunikationsebene nicht ganz so herausfordernd ist, weil wenn du 20 Leute hast, kriegst du irgendwie noch die Meinung eingefangen. Wenn du auf einmal 500 Leute hast, ist gar nicht mehr so leicht, dann auch ein Gefühlsbild zu bekommen. Wie kommt das eigentlich an? Feedback einzusammeln, sind halt alles viel größere Prozesse. Auch da kann es halt helfen, einfach Testgruppen zu haben, mit denen zu starten. Ja.
Voll spannend. Du hast vorhin MVP angerissen. Wie ist denn euer Horizont? Wohin geht eure Reise? Was so die Vision vielleicht? Magst du uns da ein bisschen nochmal mitnehmen?
Ja, also wir sind in einer sehr, sehr spannenden, heißen Phase, dass unser Product Launch auch in den nächsten Wochen und Monaten stattfindet. Wir haben hier im Unternehmen oder in der Region Beta-Kunden, die mit uns starten, die das testen. Die uns helfen, den Product Market Fit zu machen. Also passt die Lösung? Ist das so, wie sich die HRler, die Personaler und auch die Mitarbeiter die Lösung vorstellen? Für 2023 steht dann eigentlich eine Teamerweiterung an. Also das heißt, wir wollen wachsen in der Entwicklung, Softwareentwicklung. Wir brauchen Verstärkung im Produktmanagement und natürlich dann das Thema Customer Success. Also diese Kunden natürlich auch zu bedienen, zu unterstützen, zu beraten, wird ein wichtiges Thema für uns. Und wir bereiten jetzt so unter der Haube halt die Marketing-Vertriebsmaschine dann vor, die in Kürze starten wird. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Ich drücke euch dafür auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen. Die Abschlussfrage ist ja fast schon prädestiniert, wenn wir vorhin also eingangs schon drüber gesprochen haben. Am Ende treffen wir uns in Rostock alle wieder, egal wo wir waren. also wir haben schon festgestellt, das spricht sehr für die Region. Deswegen möchte ich natürlich wie jeden Gast auch dich fragen, was macht für dich einen Lokalheldin oder eine Lokalheldin aus? Oder vielleicht hast du sogar ein Beispiel, je nachdem.
Ja, du hattest ja die Hanna von Hapster auch einmal im Podcast vor einer Zeit. Liebe Grüße unbekannterweise. ich würde sagen, nicht auf die Politik warten, Initiative zeigen. Das hat der Hanna auch in dem Podcast gesagt. Genau das ist es. Also die Netzwerke nutzen, die da sind. Gründungswerf, Wirtschaftsjunioren, Basislagernetzwerk, all diese Netzwerke, die am Start sind und sich halt in diesen Netzwerken unterstützen und supporten. Also wie kann man die lokalen Startups zum Beispiel jetzt auch zusammenbringen? Wie kann man einen Austausch haben, auch zwischen CTOs, CEOs, CIOs, was auch immer? Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, also dieses Wissen aus den Startups jetzt von Berlin zum Beispiel, mit in die Region zu bringen. Also wir brauchen Deep Dive zu Themen wie Analytics, BI, agile Produktentwicklung, Produktmanagement, Finanzierungsrunden. Also all dieses VC-Wissen, Startup-Wissen muss in die Region rein, um den Startup-Ökokosmos hier auch zu stärken. Und im Endeffekt zählt machen, umsetzen. Also nicht irgendwie auf politischer Ebene die ganze Zeit klagen, was fehlt, sondern, glaube ich, mit anpacken, so just do it, Nike-Style und hoffentlich Vorbild für viele weitere Gründer und Gründerinnen zu sein hier in der Region. Da geht was hier aktuell.
Sehr cool, sehr cool. Perfektes Stichwort, Marc. Ich danke dir, dass du heute da warst. Hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein paar Inspirationen wieder nach draußen bringen. Mitarbeiterbenefits tut gar nicht so doll weh und es gibt coole Lösungen, die auf den Weg gebracht werden. Wie gesagt, euch viel Erfolg und danke dir nochmal.
Danke dir auch, Max. Bis dann.
Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut, unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.